Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten. Laufe ich richtig? Welcher Laufstil ist der beste und wie kann ich meine Lauftechnik optimieren? All diese Fragen stellen sich viele Läuferinnen und Läufer. Das Thema Lauftechnik ist viel beachtet und daher wird es Zeit, dass wir auch zu dritt im Podcast die ganze Sache einmal genauer beleuchten. Hallo Hanna, hallo Carsten.
Moin.
Hi.
Wenn wir mal damit anfangen, wie würdet ihr eigentlich eure Lauftechnik einschätzen?
Der Schuster hat immer den schlechtesten Leisten.
So. Ich kenne den Spruch anders.
Wir können also weitermachen.
Dem schließe ich mich an.
Was soll ich da jetzt sagen? Also ich habe den perfekten Laufstil, hahaha. Also ja, ich kann mich da eigentlich ganz gut mit reinnehmen. Also was die Theorie angeht, bin ich da auch an manchen Stellen ziemlich weit weg. Und so richtig gemerkt habe ich das aber erst halt bei einer größeren Laufstilanalyse im Rahmen auch meiner Lauftrainerausbildung. Davor hatte ich mal hier und da mir über Trainer mal ein paar Tipps geholt, aber ehrlich gesagt habe ich dem Thema auch nie so eine große Bedeutung beigemessen, wie es eigentlich man aber oft von außen hört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Thema ist ja irgendwie allgegenwärtig.
Ja, also ich habe ja diesen Laufkurs, den wir da jeden Dienstag für den Laufladen machen und ich frage ja die Leute immer, warum sind sie heute eigentlich hier? Was erwarten sie sich da von der Stunde? Und 95% der Leute, wenn nicht sogar mehr, sagen Verbesserung der Lauftechnik.
Nee, Verbesserung der Stunde. Lauftechnik sagen die nicht. Das, also muss ich mal gerade korrigieren. So weit sind die nicht, dass sie sagen können, Verbesserung der Lauftechnik. Die sagen, ja, ich kannst du mal gucken, ob ich richtig laufe.
Richtig laufe, so. Genau, ja, stimmt. Ja.
Oder oh, ja, ob ich da irgendwas anders machen muss, wie ich laufe. Ja, auf dem Level ist das.
Das würde ich gar nicht so krass sehen.
Echt doch. Also,
ja, du hast recht, diese die gibt's auch, aber die durchaus häufiger laufen, bei denen ist es dann schon so, ja, ich brauche eine bessere Lauftechnik. Was, wenn man sie dann konkret fragt, was denn eigentlich eine bessere Lauftechnik ist,
ja, da sind ganz viele Fragezeichen dann immer in der
da Lauf. Ist dann immer nicht mehr viel Input zu hören. Meistens hört man dann sowas wie, ja, ich sehe mich im Schaufenster und das sieht irgendwie komisch aus.
Stimmt, das kann in einer Großstadt passieren, wenn man da mal an so einem Fensterfront vorbeiläuft.
Genau.
Okay, ja, also das mit dem Laufstil ist immer wieder Thema, Lauftechnik und ohne dass die Leute, ihr habt es eigentlich auch schon angedeutet, so richtig, was ist eigentlich eine gute Lauftechnik? Und da wird der Sache wollen wir mal ein bisschen aus dem Grund gehen, vielleicht mal ganz von vorne. Wir haben es eigentlich schon ein bisschen angedeutet, aber also ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig drin. So ein richtig und ein falsch im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Oder? Seht ihr das anders?
Ja, also doch, das würde ich auch so sehen, ja. Also ja, so richtig also und falsch ist.
Richtig.
In die falschen Kategorien für Lauftechnik.
Genau. Ja.
Ja, also es ist einfach auch zu krass, da einfach zwei Schubladen aufzumachen und da irgendwie in richtig und in falsch einzuordnen. Das gibt dem Ganzen auch, diesem komplexen Thema auch eigentlich nicht genug, nicht genug Raum. Und es gibt aber schon, also ein Merkmal einer guten Lauftechnik ist, dass sie letztendlich ökonomisch ist, dass sie kraftsparend ist und das wird gerne vergessen, was meiner Meinung nach aber eigentlich der wichtigste Aspekt ist, sie ist verletzungsminimierend. Und was das im Einzelnen bedeutet, ist aus meiner Sicht völlig individuell, weil eben jeder Mensch individuell ist. Jeder hat andere Stärken. Bei jedem ist, bei dem einen ist die Muskulatur in der Hüfte oder die Beweglichkeit in der Hüfte eingeschränkt. Dann ist der andere hat wiederum mehr Beinmuskulatur. Die nächste hat vielleicht ein bisschen weniger Rumpfmuskulatur und. Und so gibt es halt viele anatomische Dinge, die um den Körper drum gehen, die einfach eine gute Lauftechnik, was auch immer das eben sein mag, unterschiedlich macht. Und ich habe erst letztens witzigerweise in diesem Zusammenhang ein Video gesehen, da hat man einfach nur von drei offensichtlich sehr guten Läufern die Füße gesehen. Man hat einfach nur die Füße gesehen, man hat nicht gesehen, was das für ein Läufer ist. Man hat einfach nur die Füße gesehen. Und dann hat man gesehen, wie die Leute aufkommen. Und man hat mal halt gesehen, wie unterschiedlich das ist. Und dann hat man mal die Läufer eingeblendet und dann war halt ein Kipchoge dabei. Also da waren halt jede Menge Spitzenläufer dabei. Und du denkst ja auch, also zwischen Theorie und dem, was so manche so sagen und dem, was halt dort die Spitzenläufer machen, war halt auch ein Unterschied, ne? Und was aber als erstes immer genannt wird, wenn es um Thema Lauftechnik geht, wie man mit dem Fuß aufkommt. Das ist aber aus meiner Sicht nur ein Aspekt von vielen. Wir werden da nachher auch noch ein paar andere Dinge mit betrachten. Aber es ist der, der eigentlich am meisten und am häufigsten genannt hat. Also, das ist so, wenn man so vom Laufstil spricht, dann sprechen die meisten davon, wie sie mit dem Fuß aufkommen. Und da gibt es im Prinzip drei Arten. Da gibt es zum einen den häufigsten Laufstil, den eigentlich die meisten haben und der aber komischerweise so ein bisschen verpönt ist. Das ist der Fersenlauf. Das heißt, du kommst als erstes mit der Ferse auf und rollst dann bis zum Zeh ab. Also du kommst mit der Ferse auf und rollst dann bis zum Zeh vorne ab. Und das sind tatsächlich bei langsameren Läufen und auch bei langsameren Läuferinnen und Läufern eigentlich der üblichste Laufstil. Der ist erst möglich, weil wir Schuhe tragen, also weil wir Laufschuhe tragen. Ansonsten, wenn du barfuß laufen würdest, würdest du niemals auf der Ferse aufkommen, weil da einfach auch die Belastung zu hoch ist. Und wenn du Fersenlauf machst, dann solltest du darauf achten, dass das Knie nicht gestreckt ist beim Landen, weil das ist eigentlich so das größte Problem. Der große Vorteil vom Fersenlauf ist, man braucht weniger Anstrengung, deswegen machen es nämlich auch die meisten. Also es ist einfach weniger anstrengend, als wenn man die anderen Laufstile, von denen wir nachher noch reden. Man ist aber auch tendenziell langsamer. Man hat sehr viel Bodenkontakt. Man kommt halt mit der Ferse auf und rollt dann bis zum Ballen vorne ab. Und dadurch hat man sehr viel Bodenkontakt. Und das ist natürlich das, was man eigentlich vermeiden möchte. Und man hat natürlich auch eine hohe Stoßbelastung auf der Ferse beim Landen. Und wenn man immer so, ich kann es jetzt im Podcast nicht zeigen, aber wenn man sich das so vorstellt, dass man immer so schräg mit der Ferse aufkommt, dann hat man halt auch immer eine Bremswirkung, wenn man landet. Und eine Belastung, die dann immer wieder auftritt, ist halt, die Belastung ist sehr stark so im vorderen Schienbeinmuskel. Dort ist halt tendenziell die meiste Belastung. Und das ist aber grundsätzlich, also der aus meiner Sicht der absolut üblichste Laufstil, oder? Den die meisten haben. Habt ihr da noch irgendwelche Ergänzungen?
Ja, ich frage mich gerade, ob das wirklich so ist, dass der die wenigste Anstrengung hat. Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, durch diese Bremswirkung, ist es ja auch ein relativ ineffizienter Laufstil, also im Verhältnis zu den anderen beiden. Und ich brauche eigentlich mehr Energie, um mich vorwärts zu bewegen.
Ja, jein. Das stimmt.
Aber
Aber du
es
hast
fühlt
halt
sich
auch.
nicht so anstrengend an, das mag
Genau.
sein. Aber
Genau.
energetisch, wenn man jetzt rein die Energie, dadurch du ja die Bremswirkung, also gegen die Laufrichtung arbeitest beim Aufkommen, bremst du dich ja aus und brauchst wieder mehr Energie, um dich eigentlich über diesen Punkt rüber zu schieben.
Muss mal aufpassen, dass wir nicht zu nerdig werden.
Es wird
Wenn
heute
die
eher
Füße
eine,
geht's mit dem.
das wird heute eh eine sehr physikalisch lastige Sendung.
Geht
Geht
genau,
leider
weil
nicht anders
tatsächlich
bei
hast
dem
du natürlich
Thema.
recht. Wenn du halt, ja, das ist halt Energieerhaltungssatz, ne? Und in dem Moment, wenn du halt die Bremswirkung noch mit reinrechnest, dann ja, dann ist es natürlich anstrengend. Aber das gefühlt ist es eben nicht so. Also, das kann ich aus
Das ist.
persönlicher Erfahrung sagen, gefühlt ist es nicht so. Und also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich ermüde, fange ich automatisch an, auf der Ferse zu laufen, wenn ich da nicht drauf achte. Also das
Das
ist
ist
so
ja.
etwas, wo ich irgendwie, das ist so fast schon reflexartig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das nur an den Laufschuhen liegt oder ob das, ja, also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
Also ich glaube, das hat hauptsächlich was mit der Schrittlänge zu tun, die man macht. Das ist, ich bin eher. Und wo man aufkommt tatsächlich, da kommen wir ja dann gleich noch dazu. Und ich glaube, deswegen ist es so gefühlt. Es ist halt, also was es halt ist, Fersenlauf ist das, was wir im Alltag laufen.
Ja, was wir
Und
gehen.
deswegen können wir glauben wir, dass das für unseren Körper, oder deswegen ist dieses Muster in unserem Körper so eingebrannt.
Ja.
Deswegen fühlt er sich da viel wohler.
Das, wir machen das aber das deswegen, weil wir Schuhe haben. Ne? Muss man auch dazu sagen. Barfuß laufen wir nicht auf der Ferse. Du würdest barfuß nie auf der Ferse laufen. Weil dir einfach die Belastung zu hoch ist.
Gehen würdest du schon auf der Ferse, wenn du barfuß gehst. Also ich spreche jetzt nicht von Laufen, sondern von
Gehen. Ja, du würdest schon bei Gehen auch mehr darauf achten, dass du den Mittelfuß aufsetzt.
Ja. Ich stehe mal gerade auf und gehe zwei Schritte. Ich bin barfuß.
Ja.
Kann nicht so weit weggehen hier mit dem Kopfhörer.
Stimmt, da ist dieses Kabel. Und? Ja, war nicht weit genug.
Vielleicht ist das eher Mittelfuß, aber die Übergänge, ja, da kommen wir auch noch, die Übergänge aber, sind fließend.
Genau. Ne? Aber das stimmt schon, was Thorsten sagt. Das hat natürlich ganz viel mit Laufschuhen oder mit Schuhen generell, ja, klar, zu tun, klar, dass wir uns diesen Laufstil so angewöhnt haben.
Ja.
Das ist definitiv so.
Und das ist ja auch das Argument von Barfußläufern und Läuferinnen, genau, die gibt es ja auch. Ne? Die sagen, das ist nicht unsere natürliche Fortbewegungsart, aber die ist natürlich, kann man dann andersrum wieder sagen, durch die Evolution bedingt, tragen wir schon sehr lange Schuhe und
bei dem Zusammenhang muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil das mag ja grundsätzlich erstmal richtig sein, aber wenn es danach geht, ins Auto zu setzen und von A nach B zu fahren, ist auch nicht unsere natürliche Fortbewegungsart. Ne?
Naja, also, und man muss ja auch ehrlicher halber sagen, eigentlich wissen wir nicht, ob die früher besser gelaufen sind oder nicht.
Genau.
Weil erstens war keiner dabei und zweitens sind die halt auch bloß 30 Jahre alt geworden,
ja,
als sie noch ohne Schuhe rumgelaufen sind.
Genau. Ja.
Und deswegen ist es einfach eine Mutmaßung, dass das der bessere, der gesündere, das wird ja mal als der gesündere Laufstil bezeichnet, das Vorderfußlaufen. Das sehe ich halt nicht so. Also das ist...
Nee, da können wir auch gerne nochmal, wenn wir jetzt zu den nächsten Laufstilen kommen, da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil das ist halt, also da sind wir wieder bei dem Kategoriedenken. Ne? Also ich finde das halt auch furchtbar und ich finde es auch richtig furchtbar, dass das halt von manchen auch wirklich in Angst ausgenutzt wird, um die Leute zu verunsichern. Ne? Und dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Laufstil und das ist der Mittelfußlauf. Und tendenziell ist das so der beste Kompromiss. Also du kommst, wie der Name schon sagt, am besten relativ mittig auf. Das heißt, du setzt den Fuß so plan wie möglich auf. Also immer das, was Hanna jetzt gerade schon angedeutet hat, ne? Also die Übergänge zwischen dem, was wir jetzt gerade vom Fersenlauf gesprochen haben und dem Mittelfußlauf und dem Vorfußlauf, zu dem wir dann noch kommen, die sind ja relativ fließend. Das ist ja jetzt nicht so, es gibt ja da jetzt keinen klaren Triggerpunkt. Aber tendenziell solltest du halt beim Mittelfußlauf ja deinen Fuß möglichst plan aufsetzen und hast dadurch nur noch ein sehr leichtes Abrollen.
Was also heißt, du rollst halt nicht mehr. Thorsten, was heißt möglichst plan aufsetzen?
Also möglichst gerade.
Ah, okay.
Also dass du halt, also gerade.
Also plan aufsetzen. Okay.
Warst du offenbar noch nie auf einer Baustelle.
Nee.
Ja, aber das ist gut. Gut, dass du nachfragst, weil da wären natürlich auch noch zwei, drei andere darauf gekommen. Also ja, genau. Also du setzt halt am besten so
mit
wie der
Ferse
wie dein Schuh
und Ballen
ist
gleichzeitig auf.
Genau.
Ja. Okay.
Ja. Und hast dadurch halt den Effekt, dass du im Prinzip nur noch leichtes Abrollen hast. Das heißt, du rollst halt nicht mehr über den ganzen Fuß ab. Und was ein großer Vorteil ist vom Mittelfußlauf, du hast halt eine gleichmäßige Belastung. Ne? Also das heißt, du hast eine gleichmäßige Belastung im Schienbein und auch im Wadenbein, also vorne und hinten. Das heißt, die Belastung ist gleichmäßig verteilt, was grundsätzlich erstmal in der Theorie verletzungsärmer ist und was auch biomechanisch einfach günstiger ist. Ne? Das zum Mittelfußlauf. Also sind jetzt grundsätzlich, sag jetzt mal, nee, ich sag's jetzt bewusst nicht, dass es der erstrebenswerte Lauf ist, weil das stimmt nicht, aber es ist halt vielleicht der beste Kompromiss, oder?
Ja, wenn man jetzt morgen aufwachen würde und sich aussuchen könnte, also man ist noch nie gelaufen, ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich Ferse, Mittelfuß oder Vorfuß laufe, dann ist vielleicht der Mittelfuß die beste Wahl, vielleicht kann man es so sagen, ist aber unter Einschränkungen sagen.
Wenn du ein Rennen gewinnen willst heute auf der Straße, dann musst du Mittelfuß laufen, weil du brauchst ja dann die Carbon-Schuhe, damit du gewinnst und die funktionieren tatsächlich nur richtig beim Mittelfußlaufen.
Mit Fersen laufen, die so richtig funktionieren.
Ja, die funktionieren auch mit dem Vorderfuß nicht.
Ja.
Ah, okay.
Die brauchen ja den Druck hinten, damit sie die Feder wirklich entspannen können. Der braucht den Druck in der Ferse, sonst funktioniert der Schuh nicht. Deswegen sind die ja auch tendenziell für Läufer relativ mit starker Sprengung ausgestattet, die Schuhe. Also obwohl es gab ja eine Zeit lang, das sind alle ganz minimalistisch auf der Straße gelaufen, ne? Möglichst ohne Sprengung und möglichst nur so 4 mm Schaumstoff unter die Sohlen, das musste reichen.
Carsten, erklär noch mal kurz die Leute, was Sprengung ist.
Genau, die Sprengung ist der Höhenunterschied, der bedingt durch den Schuh zwischen Ferse und Fußballen ist. Also früher war es üblich, dass man eigentlich nur noch 0 oder 4 mm Sprengung in den Schuhen hatte. Also gerade die sogenannten Race-Schuhe waren flach wie ein Brett und mit einer dünnen Schaumstoffsohle zwischen der richtigen Sohle und deinem Fußbett. Und heutzutage ist da ja tonnenweise Schaumstoff wieder dazwischen. Und Sprengungen tatsächlich, die Nike-Schuhe haben 10 mm, glaube ich, die Top.
Carbon-Schuhe.
Top-Carbon-Schuhe. Mhm. Also die haben eine relativ hohe Sprengung.
Geht mir schon wieder rum.
Weil die brauchen das, um halt diesen Federeffekt wirklich zu erzeugen. Du musst ja irgendwie diese Carbon-Feder spannen und mit Energie versorgen sozusagen, damit sie was zurückgeben kann.
Und also wenn ich jetzt zum Beispiel mal dann auch bewusst drauf achte, wenn ich laufe, wenn ich einen flottes, normal, also mittleres bis flottes Lauftempo habe und ausgeruht bin, das ist ganz wichtig, dann habe ich schon die Tendenz, auch im Mittelfuß zu laufen, das merke ich auch. Aber das ist halt, das ist mit laufender Anstrengung und längeren Strecke wird es halt immer mehr, und wenn ich nicht drauf achte, dann ist es halt auch eher der Fersenlauf, was ich grundsätzlich nur bergan und nur im Sprint laufe, und das geht wahrscheinlich den meisten so, das ist eben dieser Vorfußlauf. Der Vorfußlauf war jahrelang so ein bisschen, wird es auch heute noch in manchen Szenen so als der heilige Gral bezeichnet, und der es aber nicht ist. Also ich habe ja vorhin von dem Video gesprochen, keiner von diesen Profiläufern ist so richtig auf den Vorfuß gelaufen. Da sind wir vielleicht auch beim Thema Carbon-Schuhe, das kann durchaus sein. Ne?
Aber wir sind auch beim Thema Ökonomie, ne? Weil, also gerade wenn die Distanz halt länger wird, ne, dann ist halt der Kraftaufwand auch für Vorfußlaufen unglaublich groß. Also da Vorfußlaufen, wie du ja schon so in so einem Nebensatz erwähnt hast, macht total Sinn auf kurzen Sprintstrecken.
Genau.
Ne? Und da also macht man das ja automatisch. Also jeder von uns, der mal sagt, okay, ich renne jetzt Vollgas, so schnell ich kann, läuft eigentlich automatisch auf dem Vorfuß. Ne? Da haben wir schon gesagt, beim Fersenlauf, das bremst, und auch der Mittelfußlauf ist dann nicht optimal, wenn ich wirklich Vollgas sprinten will. Dann gehen wir auf den Vorfuß, aber das ist halt mit längerer Distanz ist das halt nicht mehr so ökonomisch, ne? Oder man, also du musst unglaublich viel Kraft aufwenden.
Ökonomisch ist es schon noch, aber du brauchst halt, du machst halt diesen Federeffekt, den die Carbon-Schuhe jetzt ja liefern, den holst du dir halt mit der Achillessehne. Und das heißt für die Achillessehne extrem hohe Belastung.
Ja, das ist aber beim Vorfußlauf ja prinzipiell so ein Problem, ne? Ja.
Und das ist ja das große Problem von diesem Vorderfußlaufen.
Aber fangen wir vielleicht nochmal, erklären wir es nochmal. Also was ist das Vorderfuß- oder Vorfußlaufen? Letztendlich hat die Ferse dort nie Bodenkontakt. Also du kommst wirklich nur mit dem Ballen auf. Das heißt, du bremst mit der Wade, ne, also mit der Wadenmuskulatur und der Achillessehne, die Belastung ist ist einfach extrem hoch, weil in dem Moment ist die Bremswirkung da und du drückst dich dann dort auch wieder ab. Das heißt, du hast immer vorne an der Wadenmuskulatur klassisch die Belastung und hinten dann zusätzlich noch an der Achillessehne, und das ist eigentlich das, was auch das Ganze aus meiner Sicht sehr verletzungsanfällig macht, ne? Also das ist halt einfach, die Belastung ist extrem hoch. Und tendenziell ist es aber so, dass du halt jetzt mal von den Carbon-Laufschuhen mal abgesehen, aber jetzt auch mal ohne Laufschuhe gesehen, den größten Vortrieb hast in dem Moment, ne? Durch das Abdrücken halt auch nach vorne. Sind wir wieder beim Sprint, deswegen machen das auch Sprinter. Und Was natürlich schon ein gewisser Vorteil ist, es ist, also wenn du jetzt in Richtung Knie gehst, ist es grundsätzlich erstmal ein bisschen gelenkschonender, aber eben mit dem Preis der deutlich höheren Belastung im Fuß. Und was ganz klar beim Vorfußlauf spricht, also wenn man die Leute, die wirklich Vorfuß laufen, mal sich anschaut und das erfolgreich tun, dann haben die tendenziell auch ein sehr niedriges Gewicht. Also für Leute mit höherem Gewicht ist es absolut, also nicht geeignet. Ganz einfach, weil die Belastung einfach auch zu hoch wird. Wo man aber immer Vorfuß läuft, wir haben es schon genannt, also beim Sprinten läuft man grundsätzlich aus natürlich auf dem Vorfuß und auch beim Berganlaufen läuft man tendenziell, also je steiler es ist, automatisch auf dem Vorfuß, weil alles andere macht ja irgendwie auch keinen Sinn, ne? An der Stelle.
Also der Grund, ich glaube, das müssen wir nochmal so ein bisschen aufrollen hier. Der Grund, warum man den oder das, also entweder Vorfuß oder Mittelfuß oder auf Fersenlauf macht, ist tatsächlich ein wesentlicher Grund, ist die Frequenz, mit der man läuft. Die entscheidet darüber vom Prinzip her ganz automatisch, was ich laufe. Wenn ich eine sehr langsame Frequenz laufe, was die meisten Menschen tun, dann neige ich dazu, eher Fersenlauf zu machen, weil die Bodenkontaktzeit lang genug ist.
Am längsten ist von den drei
Naja,
Formen.
die wird, also dadurch stört es stört mich nicht, dass sie länger ist.
Genau.
Während wenn ich eine hohe Frequenz laufe, also viele Schritte pro Minute, und es gibt ja immer so eine goldene Faustformel, du sollst 180 Schritte pro Minute machen, jetzt kann ja,
Was brutal viel ist.
wer so eine Uhr hat, die das misst, der kann ja da mal reingucken, was so die Durchschnitt. Also ich bin zu meiner besten Zeit eigentlich nicht über 160 Schritt Frequenz gekommen. Und
Kann
da
ich
war ich wirklich
bestätigen.
fit und schnell und bin tatsächlich die 10 Kilometer in fast 40 Minuten gelaufen. Also ich hatte eine 40, eine 41,06 oder so als Bestzeit. Und selbst da habe ich keine Schrittfrequenz von 180 erreicht, was so die goldene Schrittfrequenz angeblich sein soll.
Da sind wir auch wieder bei einem sehr theoretischen Wert, ne?
Ja, aber da orientieren sich ja viele dran. Und diese hohe Schrittfrequenz führt automatisch dazu, damit ich überhaupt so eine hohe Frequenz laufen kann, dass ich eine sehr kurze Bodenkontaktzeit brauche. Und zwangsläufig, wenn ich immer erst den ganzen Fuß abrollen muss, ist die Zeit zu lang. Also werde ich mehr auf diesen Vorderfuß gehen, um überhaupt diese Frequenz aufrecht zu erhalten zu können. Also ich glaube, das ist, muss man verstehen. Die Leute lesen immer, ja, du sollst dies oder das laufen, aber die Art zu laufen ist bedingt durch die Geschwindigkeit, die du läufst und die Frequenz, die du läufst. Und dann läufst du von ganz alleine eins von den dreien.
Ja, das
Also
stimmt. Das,
man muss das gar nicht trainieren, Vorfuß laufen. Also man muss es trainieren, dass man es durchhält. Aber man muss jetzt nicht im Training explizit darauf sich einstellen und gucken, wie man auf dem Vorfuß läuft, dass man das schön macht, sondern das kommt durch die Geschwindigkeit von ganz alleine.
Und wer jetzt aber denkt, ne, wenn du jetzt gesagt hast, also von der Geschwindigkeit ist ja das eine, oder du hast von der Frequenz gesprochen, ne, wenn du jetzt denkst, na okay, dann laufe ich auf dem Vorfuß, mache eine ganz hohe Frequenz und mache halt kleine Tippelschritte. Dann hast du auch nichts gekonnt letztendlich. Also du musst ja, also du kannst ja theoretisch auch mit einer hohen Frequenz langsam laufen, aber letztendlich ist die Belastung ja deswegen trotzdem da. Ne? Also
Ja.
das ist ja genau der entscheidende Punkt. Also in dem Moment ist die Belastung ja trotzdem ein Vielfaches höher, als wenn du einen normalen, in Anführungszeichen, Laufstil machen würdest
Ja.
und dann vielleicht eher auf der Ferse aufkommst. Ne?
Also, wer das wirklich für sich machen will und Vorfuß laufen will, dem kann ich nur schon vorhersagen, das Ändern von Fersenlauf auf Vorfußlaufen dauert Jahre. Das ist keine
Jetzt nimmst du
Sache
schon
von
das
Monaten.
Fazit vorweg.
Das dauert wirklich Jahre. Und muskulär ist das relativ schnell erledigt. Also muskulär und das können wir in ein paar Wochen, ein paar Monaten haben wir das drauf, ne? Also hat sich der Körper dann gewöhnt. Aber eure Achillessehne und die Gelenke, die brauchen Jahre, um diesen Stil zu adaptieren. Und was auch wichtig ist, man fängt bei null an mit
Ja.
Laufen. Das ist das, was die meisten Leute vergessen. Und wenn sie sich auf sowas stürzen, das ist wie neu laufen lernen. Du fängst mit Trainingseinheiten von 100 Metern an.
So. Jetzt kann ich eigentlich die Geschichte da an der Stelle, weil es gerade passt und weil du das Thema ja eh gerade aufgemacht hast, schon vorziehen. Also ich habe diese Diskussion erst letztens mit einem Bekannten gehabt. Der hat mir dann stolz verkündet, du bist doch Lauftrainer, du kennst dich doch aus und so weiter. Und er läuft jetzt Vorfuß und hat es jetzt letztens gemacht. Ne? Und ich dachte, oh Gott, nein, nicht diese Diskussion. Ne? Ich bin sie ziemlich leid, muss ich gestehen. Und dann habe ich ihm das alles erklärt und habe gesagt, so was ich davon halte, also nicht viel und so weiter. Und dann habe ich auch angefangen, so und jetzt erzähl mir mal, wie ging es denn dir danach? Naja, brutalen Muskelkater gehabt. Ich so, ja klar, bis mindestens 5 Kilometer gleich mal zu Beginn gelaufen. Na logisch, eh klar, unter dem laufe ich ja gar nicht erst. Ich so, na herzlichen Glückwunsch. Dann mach das noch 2-3 Mal und du wirst gar nicht mehr laufen, erstmal für ein paar Wochen. Ne? Und dann ist ihm erstmal ein Licht aufgegangen, dass du halt, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, Carsten, du startest mit 5 Minuten und nicht länger.
Ja. Also das ist wie Neulaufen. Das muss einem bewusst sein. Wer das auf sich nehmen will, ich sage das meinen Schülerinnen und Schülern sozusagen im Lauftechnikkurs auch immer, wenn wir uns da treffen. Ich sage, wenn ihr das machen wollt, tut das. Aber bitte nehmt euch die nächsten 5 Jahre nichts anderes im Training vor.
Und das ist halt so, dass wenn man sich dann nicht die nötige Dauer dafür nimmt, dann geht's halt schief. Ne?
Ja.
Und dann, hast du den Salat, dann bist verletzt, dann hast du oft eine Langzeitverletzung.
Naja, es ist vor allen Dingen, also was halt ein großes Problem ist, unsere Achillessehne, nicht die Ferse, sondern die Achillessehne, wenn die mal chronisch gereizt ist, das ist eine Verletzung, die quasi nicht wieder wegzukriegen ist. Also du dokterst da so lange dran rum, weil unsere Achillessehne immer auch im Alltag so hohen Belastungen ausgesetzt ist. Die kommt nie richtig zur Ruhe.
Was auch viele haben, ist Schienbeinkantensyndrom, was auch oft in die Richtung geht. Das ist nicht automatisch, ne? Also um Gottes Willen.
Ja, wobei das holen sich die meisten ja auch, wenn sie einfach 6-mal die Woche rennen, weil
zu Überlastungen, aber auch das ist so eine von diesen Dingern, diese Überlastungsdinge, die halt unendlich dauern. Ne?
Ja.
Und, ja.
Aber also, da hast du recht, nicht richtig auskuriert ist auch das eine sehr unangenehme Krankheit. Oder Verletzung.
So, und
keine Krankheit.
Was ist jetzt unser Fazit aus den 3 Laufstilen auf die Fuß bezogen? Also aus meiner Sicht ist der ideale Laufstil der, mit dem du schmerz- und verletzungsfrei laufen kannst.
Ja.
Ja.
Kann ich nur so zustimmen.
Und um das vielleicht auch schon vorwegzunehmen, ist ganz klar, wenn du keine Probleme mit deinem aktuellen Laufstil hast, dann doktor nicht dran rum.
Ja.
Nur weil dir irgendjemand einen Floh ins Ohr gesetzt hat und von irgendwelchen den idealen Laufstil spricht.
Also dein Körper ist halt super sensibel und wenn du in dem Laufsystem halt auch nur an einer Schraube drehst und was veränderst, dann ist das halt für deinen Körper was Neues. Und deswegen ist das, weshalb das so eine Veränderung so lange dauert, weil der Körper sich da dann erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Und wenn du da irgendwas veränderst in der gewohnten Bewegung, in dem gewohnten Bewegungsablauf, dann reagiert dein Körper halt, also, wenn du das nicht ganz, ganz, ganz kleinteilig angehst. Ne?
Ich kann nur jedem, der mit dem Gedanken spielt, Folgendes mal empfehlen. Geht mal beim nächsten Lauf her und haltet mal ganz bewusst euren Arm anders beim Laufen. Also wenn ihr irgendwie den Arm normal irgendwie zu einem vernünftigen tatsächlich Läuferdreieck, kommen wir ja gleich noch dazu, haltet, dann haltet mal den Ellenbogen absichtlich eine Weile abgestreckt vom Körper weg zum Beispiel und lauft da. Und dann werdet ihr feststellen, das fühlt sich ja völlig Banane an, so zu laufen.
Und haltet mal das Handy in der Hand.
Oder so, genau.
Reicht schon.
Und, und genau so würde es beim Laufen funktionieren, wenn ihr tatsächlich eure Technik ändert. Also wenn ihr in eurem eingelaufenen Laufstil unterwegs seid und dann sagt euch einer, ja, jetzt streck mal die Hüfte. So, und dann streckt ihr irgendwie die Hüfte. Angenommen, ihr macht das sogar richtig gleich am Anfang und ihr lauft dann eine Runde weiter und bleibt dann stehen und werdet gefragt, wie sich das anfühlt, werdet ihr immer sagen, ja, das hat sich total falsch angefühlt. Weil euer Körper hat nämlich ein Muster, wie er läuft. Und dieses Muster aufzubrechen, das ist wahnsinnig kompliziert.
Und das liegt unter anderem auch daran, Das ist auch was, was uns nämlich, was wir gerne mal vergessen. Laufen ist eine super komplexe Bewegung.
Ja.
Also es ist eigentlich, also gerade auf zwei Beinen. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst der, ne, das Lebewesen auf zwei Beinen. Das ist halt ultra komplex. Ne?
Ja.
Und da sind wir nämlich eigentlich auch schon beim nächsten Thema, dass man eben nicht nur mit dem Fuß läuft, ne, sondern zum Laufen und zu einem Laufstil gehört, auch wenn viele eben von Vorfuß, Mittelfuß und so weiter sprechen, es gehört mehr als dein Fuß dazu. Und deswegen haben wir auch mal noch vier weitere Punkte mal so aufgenommen und wollen uns die mal weitergeben, was so einen guten und wenn wir von gut sprechen, dann wollen wir immer mal bewusst in Anführungszeichen setzen, was einen guten Laufstil ausmacht. Und ja, da haben wir mal vier Punkte mitgebracht und
ja.
Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, ne?
Also der erste Punkt ist der Kniehub, dass man halt nicht einfach nur über den Boden schlürft, sozusagen, sondern halt auch die Knie ein bisschen hebt. Wichtig dabei ist aber, weil das, und da, also da sind wir wieder bei der Komplexität der Laufbewegung, weil wenn ich jetzt hier sage, ja, ihr müsst die Knie mehr heben, dann sehe ich 90% der Leute, die uns zuhören, das beim nächsten Training machen, aber das falsch machen, ne? Weil es bringt dir gar nichts, wenn du irgendwie die Knie hebst und dann hinten in deiner Hüfte irgendwie drin hängst, dann ist dir damit nicht geholfen. Also Kniehub ja, aber mit dem richtigen Zusammenspiel. Und da kommen wir vielleicht gleich beim zweiten Punkt auch ein bisschen drauf, inwieweit da das Zusammenspiel sein muss. Aber grundsätzlich ist halt ein Punkt, dass man halt die Knie schon leicht hebt beim Laufen und eben nicht so durch die Gegend schlürft. Ne? Also manchmal hat man ja das auch, dass man das richtig irgendwie hört, wenn man irgendwie über Schotter läuft oder so und dann merkt, oh mein Gott, ich heb irgendwie meine Knie gar nicht. Dann kann man halt mal ein bisschen drauf achten, dass man die Knie richtig hebt. Und ein Fehler, den aber dann auch Leute machen, ist, dass sie dann irgendwie die Knie heben und mega lange Schritte machen. Das ist halt dann eine Katastrophe. Also die Schritte dürfen dann nicht zu lang sein, wenn man das macht. Genau, aber kommen wir vielleicht mal zum zweiten Punkt, wo das Zusammenspiel mit dem Kniehub dann stimmen muss.
Genau, also das ist alles, was in eurer Hüfte passiert. Also wir haben jetzt hier mal exemplarisch die Hüftstreckung rausgesucht, aber vom Prinzip her ist es komplexer. Ein guter Laufstil ist eigentlich darauf ausgelegt, dass die Hüfte immer sich horizontal zum Boden geradeaus bewegt in Laufrichtung. Immer wenn die sich anfängt zu rotieren oder wenn die nach links und rechts wippt oder nach oben und unten wippt, dann ist eigentlich der Laufstil nicht optimal. Der optimale Laufstil hält die Hüfte horizontal zur Erde immer parallel und schiebt nur die Hüfte nach vorne. Das ist eigentlich der perfekte Laufstil, wer das schafft. Weil das ist nämlich genau der Punkt, dann verschwende ich keine Energie in keine Richtung, sondern treibe alle Energie nach vorne. Und die meisten Leute neigen halt dazu, weil sie die Knie gar nicht richtig heben können, weil ihnen Mobilität fehlt und weil sie auch das Bein nach hinten gar nicht richtig strecken können, dass sie mit der Hüfte leicht nach hinten fallen, also so fast in so eine sitzende Bewegung, also in so eine leicht sitzende Position, also der Arsch fällt nach hinten runter und sie haben gleichzeitig knicken sie dann noch im Knie so ein bisschen ein. Dann wird das so ein, also das ist zum Beispiel auch mein größtes Laufproblem, wenn ich laufe. Ich habe immer das Problem, dass ich eigentlich meine Hüfte zu weit hinten unten habe. Und dadurch macht die wie so eine Sinuskurve, wandert die dann immer zu hoch und runter beim Laufen. Und das ist tatsächlich dann verschwendete Energie.
Genau, ist vielleicht also, auch was, weil du sagst, mit dem sitzenden Laufstil, ne? Also wenn das jemand mal so sich das nicht so richtig vorstellen kann, dann geh mal zu einer Laufveranstaltung, am besten Halbmarathon und aufwärts, und schau mal die Leute an, die eher so im hinteren Feld dann in dem Müden so kurz vorm Ziel sind, da fällt das dann richtig auf bei vielen. Ne? Das halt, wenn die wirklich die Muskulatur nachlässt, auch in der, also quasi auch im Chor, im Rumpf halt, einfach die Haltemuskeln nicht mehr reichen, ne? Du dich nicht mehr halten kannst. dann haben viele die Tendenz halt einfach nach hinten. Ja, letztendlich sieht es so ein bisschen, also jetzt mal übertrieben gesagt, so ein bisschen auch, als wenn du beim Laufen gleichzeitig noch auf dem Klo sitzt, ne? So.
Ja, also tatsächlich ist das, fühlt sich das halt für viele erstmal ein bisschen richtiger an, weil es mit weniger Spannung einhergeht. Und das häufige, also da kommt ja auch diese Übung her, ne? Also wir machen ja im Lauf-ABC ist ja der Kniehebelauf sehr bekannt. Das ist immer so das Ziel, das Knie so mindestens zur waagerechten hochzuziehen, sodass man also da noch in der Hüfte und zum Bebenbein, was am Boden bleibt, so einen 90-Grad-Winkel hinbekommt. Und wenn wir das jetzt mal aufs Laufen übertragen würden, da wir ja nach vorne fallen beim Laufen, ist das Bein, was jetzt beim Kniehebelauf gerade nach unten am Boden zeigt, klappt ja dann nach vorne. Und unser Knie knickt dementsprechend ab. Und wer schon mal versucht hat, beim Laufen wirklich da noch einen 90-Grad-Winkel hinzubekommen, also das, wenn das Bein hinten ausgestreckt ist, schräg nach unten und dann vorne noch 90 Grad, das können einfach nicht viele. Das ist einfach die Hüfte, wenn du die nicht öffnen kannst, die Hüfte, kannst du diesen Kniehub, den Hanna vorhin beschrieben hat, gar nicht realisieren. Weil deine Knie gar nicht weit genug vor können, weil diese Winkel, die kippen halt mit der Laufbewegung nach vorne. Und das ist halt das. Das ist
übrigens auch bei mir eines der Punkte, die man immer sofort nennt.
Ja. Das ist auch das, was viele Leute, was Hanna vorhin beschrieben hat. Ne? Dann sagst du, ja, heb mal die Knie. Und dann kommt bei den Leuten eher so was Ähnliches wie Ausfallschritt mit Flugphase dazwischen raus. Das ist aber gar nicht das, was man da haben will, sondern eigentlich geht es bei dem Kniehub eben darum, diese 90-Grad-Winkel nicht darüber hinaus, sondern bis maximal 90-Grad-Winkel zu erreichen. Aber schon das können halt viele Leute gar nicht. Also wer schon mal versucht hat, beim nach vorne fallen, also ihr könnt das ja mal alle machen, stellt euch vor ein Bett oder vor eine Matratze, wo ihr nach vorne umfallen könnt.
Wenn ihr gerade joggen seid, ist es perfekt.
und lasst euch mal so weit nach vorne fallen und versucht dann noch das Knie im Verhältnis zu dem hinteren gestreckten Bein, wo ihr nach vorne kippt, noch 90 Grad nach vorne zu ziehen. Also in diesen 90 Grad Winkel zu kommen. Dann werdet ihr merken, dass es furchtbar anstrengend plötzlich wird, das Knie überhaupt noch hochzukriegen.
In dem Moment, wenn du nach vorne kippst.
Genau. Ne? Und das ist halt das, wo viele Leute darin, warum wir auch ja immer wieder darauf rausarbeiten, warum brauche ich eigentlich diese Hüftöffnung? Warum brauche ich diesen 90-Grad-Winkel überhaupt? Genau dort in der Laufbewegung, um dann daraus eben auch einen schönen eine lange Flugphase machen zu können. Im Verhältnis zu deiner Größe, ne? Also das ist ja auch noch so ein Thema. Häufig wird ja ein langer Schritt gefordert. Der lange Schritt ist aber natürlich extrem abhängig von der anatomischen Gegebenheit Hüfte, Fuß, Oberkörper, Hüftlänge. Also jeder hat eine individuelle optimale Schrittlänge. Die ist einfach bedingt durch unseren anatomischen Körperbau. Und das ist, also ich sage immer, Laufen ist kontrolliertes nach vorne fallen und mit möglichst gerader Hüfte. Das ist eigentlich so meine Grundbeschreibung, wie ich Laufen beschreibe.
Okay, aber da hast du ja jetzt an der Stelle schon genannt, dass es eigentlich auch bei der Hüfte nicht aufhört, ne?
Genau.
Mit dem nach vorne fallen. Dann sind wir nämlich beim Oberkörper, ne? Jetzt haben wir den Fuß betrachtet. Wir haben die Beine betrachtet, wir haben die Hüfte betrachtet, jetzt sind wir beim Oberkörper gelandet. Und da fangen wir mal ganz oben an, und zwar mit den Schultern. Also die Schultern sollten am Ende in Richtung Ohr gehen. Also ich habe immer mal so im Kopf, eine Lauftrainerkollegin hat das immer so schön gesagt, Schultern zu den Ohren, wobei das soll natürlich nicht übertrieben sein, ne? Weil wenn du das krampfhaft machst, dann hast du gar nichts gekonnt. Aber viele haben so eher das Ding, dass die Schultern sehr stark hängen und das ist tatsächlich auch nicht gut. Also das heißt, Schultern tendenziell nach oben ziehen, aber eben auch nicht zu sehr. Und das hat der Carsten, du hast es ja gerade so schön gesagt, ne, dadurch, dass wir ja nach vorne fallen wollen beim Laufen, der Oberkörper ist ganz leicht nach vorne geneigt, ne? Und der Blick geht nach vorne und in dem Moment fängst du dann an, auch dich nach vorne zu bewegen, weil du musst immer dran denken, du willst dich nach vorne bewegen und nicht nach hinten und auch nicht zur Seite, sondern nach vorne. Und dort soll der Vortrieb stattfinden. Und was natürlich auch so ein Thema ist, wenn wir schon beim Oberkörper sind, also der Kopf sollte halt auch nicht wackeln. Ne? Jetzt gibt's, müssen alle, die schon lange beim Laufen dabei sind, es gab, oh, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, es war diese, ah, die tschechische Lokomotive, Emil Zatopek, ganz, ganz, ganz lange her, aber das war einer der besten Läufer oder damals sogar der beste der Welt und der hat extrem mit dem Kopf gewackelt. Da hat man auch wieder mal den Beweis, dass halt nichts automatisch ist, aber tendenziell sollte dein Kopf auch still sein. Ne?
Ja, und dann kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, weil ich finde, immer wenn man sagt, ja, die Schultern leicht nach oben ziehen, da denke ich schon immer so, oh mein Gott, da passiert das, was du, Thorsten, ja richtig beschrieben hast, dass die Leute dann eher anfangen, okay, ich muss nach oben, dann werden die schon krampfhaft. Aber ja, wenn man die Arme beim Laufen mitnimmt, und das ist der vierte Punkt, dann, wenn man aktiv die Arme mitnimmt, hat man automatisch die Schultern auf der Höhe, die man braucht. Ich glaube, dann braucht man gar nicht mehr so viel über die Schulterhöhe nachzudenken. Weil wenn die Arme aktiv in Bewegung sind, ist die Schulter automatisch nicht unten. Kann man mal, also mit hängender Schulter die Arme aktiv zu bewegen beim Laufen, das funktioniert eigentlich nicht. Könnt ihr mal alle ausprobieren, wenn ihr mal bewusst die Schulter extrem hängen lasst, dann geht keine irgendwie effiziente Armbewegung mehr beim Laufen. Deswegen, also die Arme aktiv mitnehmen beim Laufen. Man spricht häufig von dem sogenannten Läuferdreieck. Dabei bilden die Oberarme und die Unterarme oder der Oberarm und der Unterarm ein Dreieck. Man sollte dabei darauf achten, dass die Hände neben dem Körper sind. Es wird häufig gesagt, ja, die Arme müssen neben dem Körper sein. Carsten und ich, wir haben im Vorfeld des Podcasts aber auch nochmal drüber diskutiert und uns verschiedene Videos angeschaut und festgestellt, weil ich hatte ihm so gesagt, ich habe gleich zwei, drei Beispiele im Kopf, wo die Arme halt nicht so eng am Körper anliegen. Und das waren witzigerweise alles Frauen, also von Top-Läuferinnen. Und dann ist uns aufgefallen, als wir uns auch ein paar Videos mal von irgendwelchen Weltmeisterschaftsläufen und so angeschaut haben, von Männern und von Frauen, dass die Frauen tendenziell die Arme ein bisschen weg vom Körper haben, aber die Hände sind am Körperrand.
Also die Ellenbogen stehen so ein bisschen ab. Genau. Wobei, wir haben uns ja viele Videos angeguckt, ja, also ich würde das nochmal mit den Frauen und Männern mir tatsächlich nochmal sogar näher angucken, weil das fand ich sehr spannend. Aber generell muss man sagen, gerade dieser leicht geöffnete Armlaufstil, den hat man doch eher auf der Bahn gesehen. Und ich glaube, das hat auch was
mit... in der Mittelstrecke.
Ja, das hat vor allen Dingen was damit zu tun, wie es dazugeht. Dass nämlich der Ellenbogen bedeutet, dass man sich so ein bisschen Platz um sich drumherum schafft. Ohne dass das dann schon illegal bewertet wird. Zumindest wirkte es auf mich so im Pulklaufen. Aber was eben, wie gesagt, sichtbar war, dass sie alle versucht haben, die Hände am Körper zu lassen. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Ihr müsst euch nämlich eure Hand vom Prinzip her wie so ein, wie das Ende von einem Hammer vorstellen. Also beim Hammerwurf ist ja auch, wenn das Seil ganz kurz wäre, könnte man den gar nicht so schön um die Körperachse schwingen und rausschleudern, den Hammer. Dadurch, dass aber so schön weit weg ist, das Gewicht, kann man da so richtig schön mit Schwung holen und kann das dann so richtig 80 Meter durch die Pampa werfen. Und genauso müsst ihr euch quasi eure Hand vorstellen. Das Gewicht eurer Hand, was ihr jetzt so im Alltag nicht spürt, erzeugt aber natürlich bei jedem Schritt immer in die Richtung, wo es gestoppt wird, eine Flugkraft und will sich weiter aufgrund seiner Trägheitsmasse in diese Richtung bewegen. Und euer Körper muss dazu eine Gegenbewegung erzeugen. Und je dichter dieser Rotationspunkt an eurem Körper ist, umso leichter fällt es eurem Körper dagegen, das Gegengewicht zu bilden. Das ist also für alle die ihren Arm nach hinten immer so wegschwingen offen. Also sieht man ja ganz oft, dass Leute eigentlich gut anfangen mit dem Läuferdreieck, am Körper und dann, sobald sie den Arm hinten nach hinten geht, der Ellenbogen, schwingt auch der Unterarm so richtig nach hinten raus. Das ist tatsächlich was, wo ich den Leuten sagen würde, versucht das mal bewusst zu unterbinden. Weil das erzeugt nämlich eine Trägheitskraft, die genau entgegen deiner Laufrichtung wirkt. Die wirklich, wirklich nicht besonders hilfreich ist.
Ja, und was natürlich auch ein Punkt ist, also wenn wir beim Thema Arme sind, ne, also für diejenigen, die halt dann mit den Händen auch gerne mal über Kreuz wie der Schattenboxer da so nach rechts und links schlagen,
ja.
Ist halt auch so eine Sache, die ganz sicher nicht hilft, weil letztendlich, was passiert, der ganze Oberkörper wird unruhig. Ne?
Genau, also das ist dann wieder dieses Thema über die Achsen. Da sind wir wieder bei dem Thema, der Körper erzeugt immer eine Ausgleichsbewegung, um das wieder einzufangen. Der bleibt in seiner Achse. Und aber diese Ausgleichsbewegungen sind verschwendete Energie, das muss man einfach so sagen.
Ich muss sagen, ich finde das ja ein sehr spannendes Thema, weil ich hatte dann auch mal im Vorfeld noch mal so ein bisschen recherchiert und geguckt, ob eigentlich, bei mir ist das noch nie begegnet und tatsächlich habe ich dazu auch nichts gefunden, ob es Empfehlungen, unterschiedliche Empfehlungen gibt für Männer und für Frauen, was die Lauftechnik angeht. Ne? Und dazu, ich habe dazu auch nichts gefunden, ne? Wenn ich mir aber angucke, wie Männer und wie Frauen laufen und dann natürlich auch logisch denke, dass Männer und Frauen eine andere Anatomie haben und einen anderen Körperschwerpunkt, dann erscheint es mir eigentlich logisch, dass auch da im Laufstil ein bisschen was unterschiedlich sein sollte. Also ich glaube, ein ganz spannendes Thema, dem noch nie irgendwie, wo noch nie so drauf geguckt wurde. Ich habe jetzt gerade nochmal hier parallel nochmal auf YouTube ein Video angemacht von Anne Haug. Ich meine, Anne Haug ist ja die anerkannt im Triathlon, die mit Abstand beste Läuferin, sag ich mal, ne? Und auch die hat, wenn wir über die Arme sprechen, die hat halt die Ellbogen überhaupt nicht am Körper anliegen, ne? Sondern die sind wirklich vom Körper weg, ne? Also ganz interessant, glaube ich. Und wie gesagt, auch, ich war sehr verwundert, habe aber selber tatsächlich auch noch nie drüber nachgedacht, warum, wundert mich auch, dass dass
ja, aber das so sieht man ja.
Diese Empfehlung fürs Laufen erstmal grundsätzlich gelten und da kein Unterschied gemacht wird, obwohl ja klar ist und wir wissen, dass Männer und Frauen eine andere Anatomie haben und einen anderen Körperschwerpunkt haben. Und der Körperschwerpunkt ist ja eigentlich das, was sehr entscheidend ist beim Laufen. Ne?
Klar, ne? Das ist ja genau darum geht es ja. Und das ist ja genau diese Komplexität. Jetzt haben wir ja über eine Dreiviertelstunde über das Thema Lauftechnik gesprochen. Haben eigentlich so, ich glaube, noch nicht mal alle Aspekte betrachtet, weil da gibt es noch mehr, was man, worüber man da reden könnte. Und wenn du jetzt gerade vielleicht beim Joggen unterwegs bist und das Ganze hörst und denkst so, achtest vielleicht automatisch durch dem, was wir erzählen, drauf, wirst du mal merken, wie komplex das Ganze ist und wie schwierig das auch ist, einzelne Elemente. Und da sind wir ja wieder bei dem, was wir auch am Anfang gesagt haben. Ne? Nimmst du einen Punkt raus, auf den du dir jetzt gerade bewusst Wert legst, dann kann es passieren, dass halt zwei, drei andere Punkte hinten runterfallen, ne? Und nicht mehr so optimal sind. Und deswegen ist das gar nicht, also es ist gar nicht so einfach, nichtsdestotrotz, also es ist natürlich trotzdem hier und da vielleicht mal einen Punkt rausnehmen. Und vielleicht, wir wollen da jetzt gar nicht ins letzte Detail gehen, aber wenn es darum geht, naja, jetzt haben wir das alle gehört und wie verbessere ich denn jetzt meine Lauftechnik, dann können wir zu jedem der Punkte, die wir jetzt da noch kurz erwähnen, natürlich mehrere Podcasts machen und das haben wir auch schon gemacht in der Regel und werden es auch nochmal weitermachen, weil ja mit Laufen alleine wirst du es eben nicht tun, ne? Im Gegenteil. Also wie verbessert man die Lauftechnik?
Also
zum Beispiel?
Bevor wir, wie verbessere ich die Lauftechnik, kann ich nur noch mal sagen, bevor ich was verbessern kann, muss ich erst mal merken, wie ich überhaupt laufe.
Ja, das stimmt. So.
Und wie lerne ich zu spüren, wie ich laufe? Lauf-ABC. Es gibt nichts Besseres wie Lauf-ABC, um zu lernen, den Körper zu spüren in der Bewegung. In der Laufbewegung. Es gibt nichts Besseres. Ich bin ja, also früher war ja Lauf-ABC das Beste für alles. Das hat sich lange in der Trainingslehre so gehalten. Also es war das Nonplusultra von der Mobilität über Stabi-Training, Krafttraining bis hin zur Laufökonomie. Das würde ich so alles nicht mehr unterschreiben. Aber um zu spüren, wie man läuft, halte ich es nach wie vor für unerlässlich, Lauf-ABC bis zum Erbrechen zu
machen. Mega spannend. Das ist nämlich genau, das ist total gut, was du sagst, weil ich war nämlich auch lange Zeit so ein ziemlicher Verfechter von diesen ganzen Lauf-ABC-Übungen, auch wieder besseren Wissens, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du ehrlich bist, du verbesserst mit Lauf-ABC nicht deine Lauftechnik per se, sondern du siehst deine Schwachpunkte.
Genau.
Genau das, was du sagst. Ne?
Und das ist halt so. Und wenn man das drinne hat, dann kann man überlegen, okay, ich kann zum Beispiel beim Kniehebelauf meine Knie gar nicht hoch genug heben. Das ist ja eine Erkenntnis. Dann muss ich Mobilitätstraining machen, meine Hüfte öffnen. Das wäre der Klassiker. Ne? Das ist Sitzen ist das neue Rauchen, heißt es immer so schön. Das wirst du einfach in 85% aller Fälle müssen die Leute erstmal ihre Hüfte wieder erst gerade rücken und dann beweglich machen. So, und das kannst du dann wiederum viel besser mit Übungen aus dem Mobilitätsprogramm machen. Da ist Lauf-ABC, weil es dann schon wieder eine zu komplexe Übungsabfolge erfordert, genau, eigentlich gar nicht mehr das Optimum. Da gibt es bessere Übungen. Auch wenn es nicht schadet, aber es gibt noch was Besseres. Das wäre jetzt so, also mit Mobilität kannst du auf jeden Fall an deiner Lauftechnik indirekt schrauben.
Mhm. Gut, haben wir noch weitere Punkte?
Stabilität für den Rumpf, also Stabi-Training, auf jeden Fall auch unerlässlich, um deine Lauftechnik zu verbessern. Das glaube ich, diese Regel, wenn man so will, die gibt es schon seitdem ich mich mit Laufen beschäftige und die hat sich grundsätzlich auch nicht verändert.
Nee, das ist auch ganz, ganz ehrlich, ich sag mal so, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, wer nicht vernünftig planken kann, also das ist jetzt nur eine Übung von vielen, ne? Also ganz vorsichtig, aber wer da ganz schlecht drin ist, der wird das auch ziemlich bald beim Laufen merken, wenn man längere Strecken unterwegs ist. Ja. Weil da fehlt einfach die Kraft im Rumpf. Und das Problem haben sehr viele. Ne? Also das ist total gängig. Ne?
Was haben wir noch?
Dann haben wir Krafttraining. Also Stabi ist ja ist Teil des Krafttrainings, aber es ist halt nicht alles. Und Krafttraining, da rede ich auch vor allen Dingen auch für die Beine, für die Beinmuskulatur. Alles, was Oberschenkel, Waden und so weiter geht, das ist halt, das trainierst du am besten nicht beim Laufen, sondern im richtigen Krafttraining. Und da habe ich auch noch einen kleinen Extra-Tipp, der in die Richtung geht, ne? Gerade für die Wadenmuskulatur, ja, lauf am besten so viel wie möglich barfuß, also nicht joggen, ganz wichtig, sondern gehen im Alltag. Also ich habe zum Beispiel zu Hause nie irgendwelche Schuhe an. Vermeide es halt auch, ne, also jetzt speziell bei den Frauen auch ständig in Absatzschuhen zu laufen und so weiter, weil tatsächlich du trainierst deine Wadenmuskulatur automatisch, indem du barfuß läufst. Ne? Also es ist nicht genug, aber es ist ja zumindest schon mal ein Ansatz.
Ich sag's dir nur ungern, aber es gibt eine Studie, die zeigt, dass Absatzschuhe tragen sogar gut ist für einen Laufstil.
Okay.
Ja, tatsächlich.
Die haben
wir vor ein paar Wochen dann da ist, oder was?
Ja, die haben wir vor ein paar Wochen irgendwie neu, ja, ausgegraben. Irgendwie die Universität, ich glaube in Texas war das, die haben das.
Okay. Wobei, aber da sind wir beim Thema Sprengung, anders kann es ja gar nicht sein. Ne?
Naja, tatsächlich, die Form, wie der Fuß dann, also die hatten ja auch ausgerechnet, dass die optimale Absatzhöhe ist, ich glaube 6 cm oder so hatten die empfohlen. Okay. Das war aber auch die haben darauf hingewiesen, dass das nicht gut ist, das immer zuzumachen, sondern dass das Training dann ist und dass es da eben... Aber das kann tatsächlich positiv den Laufstil beeinflussen. Aber was ist denn jetzt unser Fazit aus dieser Stunde?
Ja, das Fazit haben wir ja eigentlich schon am Ende schon vorweggenommen. Also unser Fazit ist, also mein Fazit wäre, wenn du keine Probleme hast, ändere nichts an deinem Laufstil.
Ich würde sogar noch ein bisschen weiter fassen. Ich würde sagen, liebe Leute, macht Mobility, macht Stabi-Training, macht intensives Intervalltraining und euer Laufstil wird sich von ganz alleine verbessern.
Super. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, das ist das, was die Leute nicht hören wollten, weil die wollen ja immer hören, so wir kennen das ja, Carsten hat ja schon gesagt, aus dem wöchentlichen Laufstil, ja, ich setze nur den Fuß jetzt irgendwie mal anders auf und dann laufe ich total super und dann ist alles prima. Mhm. Genau das ist es eben nicht. Das viel geliebte Mobility und Stabi und Krafttraining ist das, was euch am Ende weiterbringt, um eure Lauftechnik zu verbessern. Ihr wollt es nicht hören oder die meisten wollen es nicht hören, aber wir sagen es gerne nochmal und wiederholen es immer wieder.
Gut, jetzt haben wir uns am Ende nochmal Ja, jetzt haben wir uns am Ende nochmal richtig unbeliebt gemacht. Ja. Dem kann ich nur immer beipflichten. Gerne. Und an der Stelle gehen wir doch einfach aus dem Podcast raus. Genau. Das kannst du jetzt einfach mal drüber nachdenken. Ne? Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao, ciao.
Ciao, ciao.